vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
Hammer. Schon richtig cool, was Gott hier gemacht hat. Ich habe mal vorher auf die Uhr geguckt und das darf ich einfach nicht mehr machen. Wir sind eine Encounter Church, glaube ich, wo Gott begegnen über allem steht. Eine coole Predigt kannst du wahrscheinlich auch auf YouTube anhören von deinem Lieblingsprediger. Aber in die Gegenwart Gottes kommen, die transformieren dein Leben verändert in einem Moment. Das ist nur an Orten möglich, die Gott irgendwo nicht spezialisiert, weil ich glaube tatsächlich und ich träume davon, dass es überall möglich ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass es Menschen dafür braucht, die sich dafür entscheiden, dass es so Orte gibt. Und deswegen ist die Botschaft heute, ich habe sie gestern geändert, tut mir leid für all die, die uns auf Instagram folgen. Da kam schon der Titel der Predigt, den ich eigentlich bringen wollte. Gefürchteter Freund, der Heilige Geist. Und Leute haben schon geschrieben, warum gefürchtet? Wir sollen ihn doch nicht fürchten. Wir sollen ihn doch lieben. Ich werde darüber das nächste Mal predigen, wenn ich halt da bin. Aber theoretisch ist es halt so, dass alles, was wir fürchten, wir auch lieben. So, das habe ich zurückgeantwortet. Auf jeden Fall, der Herr hat mir eine andere Botschaft gestern gegeben. Ich habe kein Handy dabei. Das hat mein Sohn, der hört irgendein Hörbuch, glaube ich. Ich hoffe natürlich, er hört unserem Kindergottesdienst-Team zu. Mein iPad habe ich auch daheim gelassen, weil ich tatsächlich das machen wollte, was Jimmy gerade gesagt hat. Ich will von meinem Herzen erzählen. Und ich bin nicht perfekt, deswegen habe ich das auch heute Morgen erzählt und ich freue mich immer wieder auch Zeugnisse zu hören, wenn Leute aus unserer Church einfach Jesus leben, weil dafür sind wir gesandt, das wollen wir alle wollen, wo immer wir unterwegs sind, in unserer Arbeitsstelle, an unseren Schulen oder sonst irgendwo, wir wollen Jesus leben, wir wollen seine Gegenwart mit in das Umfeld bringen und dies soll den Unterschied machen, oder? Okay, 10 von euch, ja gut, okay. Aber tatsächlich ist das Ziel. Das Ziel von meinem Leben ist nicht für mich selber zu leben, mir hier auf Erden irgendwas Tolles aufzubauen und mich daran zu freuen, das ist alles schön und gut. Mein Ziel hier auf Erden ist in dieser Vorbereitungszeit für die Ewigkeit, hier ihn so gut wie möglich zu repräsentieren. Und ich glaube tatsächlich, wofür Fearless gesetzt ist, ist es, so ein Ort zu sein. Und es sind manchmal unbequeme Orte, es sind manchmal Orte, die eben Eisen schärft Eisen. Es gibt nicht die perfekte Kirche. Und wenn du eine Kirche gefunden hast, die zu dir passt, dann hast du eine Kirche gefunden, die dir taugt. Aber das ist nicht der Ort eigentlich, wo Gott dich haben will, weil Gott will dich irgendwo haben, wo du geschliffen, wo du verwandelt wirst, in den Mensch, den Gott sich in dir gedacht hat. Es gibt keine perfekte Kirche, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich oder du da bist, ist es nämlich perfekt. Nein. Das will ich nur am Anfang sagen, weil manchmal haben wir so das Gefühl, und das ist die Einleitung zu dem, was ich gleich sagen will, wir haben manchmal das Gefühl, hier passt es mir nicht oder so. Genau das ist der Ort, wo du geschliffen wirst, wo dein Charakter geschliffen wird. Wo du die Option hast, im Gegenüber das zu sehen, was Gott in ihn hineingelegt hat. Weil die Menschen um uns herum verhalten sich nicht immer so, dass das Gold präsent ist. Aber wenn wir die Augen Gottes dafür haben, das Gold im anderen zu sehen und das zu sprechen, dann hat die Person die Möglichkeit, danach zu handeln, oder? Und ich hoffe und ich bete, dass Kirchen in Deutschland und auf der ganzen Welt tatsächlich aufstehen und dass Orte kreiert werden, wo das möglich ist. Und jetzt möchte ich tatsächlich mit euch in was rein, was mir die letzten Wochen, wo Gott zu mir selber geredet hat. Und das ist jetzt tatsächlich eine Herzensbotschaft. Heute Nacht, wie Jimmy erzählt hat, war bei uns ein Sturm. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussah, hier wo du wohnst. Aber auf jeden Fall hat es richtig gerüttelt, so gefühlt. Und ich bin aufgestanden und als Häuslebesitzer guckt man halt, was man alles in Deckung bringen muss, dass es nicht rumfliegt. Man kann das auch wieder religiös auslegen. Man will ja seinen Nächsten lieben und hoffen, dass der nicht beschädigt wird von irgendwelchen Sachen, die man nicht festgemacht hat. Aber tatsächlich war das eine Sorge in mir, die mich aufwachen lassen hat und mich nicht mehr in Ruhe gelassen hat. Ich bin dann runter, habe das Licht angemacht und wenn man das Licht anmacht und es draußen dunkel ist, sieht man draußen gar nichts. So, das war die erste Offenbarung. Du siehst nichts, aber es tut immer noch. Und es stürmt immer noch und ich habe gemerkt, okay, was kann ich machen und so weiter und so fort. Habe das Licht ausgemacht und dann gewartet, bis es ein bisschen heller wurde und ich rausschauen konnte. Und es hat nicht nach wirklich viel ausgesehen, dass da draußen jetzt beunruhigt wurde durch den Sturm. Aber ich habe gemerkt, wie das mich nicht losgelassen hat und wie ich ganz schwer wieder einschlafen konnte. Bis mir dann eingefallen ist, sag mal, Jesus hat doch auch im Sturm geschlafen. Und Jesus hat zum Sturm gesprochen, Shalom, sei still, und dann war er still. Und dann habe ich kurz Buße getan in meinem Herzen und habe gesagt, okay, das mache ich jetzt auch. Ich spreche zu dem Sturm, dass er zumindest, war sehr eigensinnig, dass er zumindest um mein Haus still sein soll. Wahrscheinlich hat mir der Glauben in dem Moment gefehlt für ganz Deutschland oder für unsere Region. Aber auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, Shalom, sei still. Und tatsächlich in den nächsten paar Sekunden war es um unser Haus still. Aber ich habe gemerkt, hey, das hätte ich eigentlich von Anfang an machen können. Also ich habe theoretisch nicht in meiner Identität als Sohn Gottes gehandelt. Ich habe mir zuerst Sorgen gemacht. Und ich frage mich ganz oft, so generell, in Konflikt mit Menschen, überall ist immer oft das Gleiche. Wir reagieren zuerst, obwohl uns vielleicht eine Information fehlt oder uns Wahrheiten fehlen. Wir reagieren auf Sachen, und auf die wir eigentlich gar nicht so reagieren sollten, müssten und so weiter. Wir könnten eigentlich in unserer gottgegebenen Identität aus dem Friede heraus handeln, oder? Könnten wir. Die Möglichkeit besteht. Und so, das ist die Einleitung für das, wo tatsächlich auf meinem Herzen ist, weil ich glaube, dass Fearless nicht nur den Namen Fearless hat, sondern ich glaube, dass das, was wir damals so genannt haben, die Gemeinschaft, der Ort Fearless bedeutet, dass wir tatsächlich Zugang haben ohne Furcht in das Allerheiligste. Und das spürst du, wenn du hier bist. Du hast schnellen Zugang in Gottes Gegenwart. So, ich glaube, Gott gibt tatsächlich Namen, Gott gibt Berufungen. Ja, es waren 12 Stämme, die Israel repräsentiert haben. Vielleicht ist das euch auch bekannt. Es war eine Nation, ein Volk, das aber aus 12 verschiedenen Stämmen kreiert wurde, oder beziehungsweise es gab 12 Städte, wie wir viele Bundesländer haben, die ein Land kreieren. Gell? So, das bedeutet, es gibt verschiedene Flavors, die aber alle ein Leib geben, oder? So, ich will nicht die anderen Kirchen schlecht machen, ich will auch nicht sagen, wir sind das Gospelforum oder sonst irgendwas, sondern wir sind Fearless. Und wir haben einen Auftrag, Paul Hopkins sieht einen Ständer hier, also einen leuchtender Ständer, einen Kronleuchter, der einen gewissen Auftrag hat. Wir haben einen Auftrag bekommen und deswegen habe ich am Anfang gesagt, glaube ich auch, dass wir eine Encounter Church sind. Wir sind ein Ort, wo du Gott begegnen kannst, leicht begegnen kannst. Und ja, praise the Lord, sowas habe ich mir immer geträumt, dass Kirchen so sind. Und ich will mit euch in 3 Geschichten heute rein, die Gott mir gegeben hat für unsere Church, aber mit der Frage, die er mir gestellt hat. Und Gott hat zu mir gesagt, Steve, bist du bereit für mich zu hinken? Nicht trinken, sondern hinken. Ich weiß nicht, das ist ein schwäbischer Ausdruck. Also im Englischen würde man sagen, vielleicht limping. Bist du bereit für mich zu hinken? Und ich sage mir so, ja, wir glauben an Heilung. wie lang willst du, dass ich hink? Also Spaß beiseite. Ich will die Frage einfach mal in den Raum stellen. Bist du bereit für Gott zu hinken? Weil wir sind ganz schnell dabei zu sagen, jawohl, jawohl, Vollgas, jawohl, Herr, auf jeden Fall. Aber was bedeutet das? Dass du eingeschränkt sein kannst für den Rest deines Lebens? Natürlich für Gott, aber Bist du bereit, den Preis zu bezahlen? Ich glaube, das ist gerade auch durch Charlie Kirks Tod sehr im Fokus. Bist du bereit, jederzeit den Preis zu bezahlen, für die Wahrheit einzustehen? Dein Leben mit Gott. Ja, richtig, richtig. Bist du mit Gott im Reinen, sagen wir so. Ich will keine Angst machen oder so. Aber das sind Sachen, die gerade abgehen. Ich frage mich, okay, was darf es mich kosten? Was darf es mich kosten in einer Welt, die ich theoretisch nicht so beeinflussen kann, wie ich es gern wollte? Noch nicht. Was darf es dich kosten? Für deine Familie, für deine Kinder? Was darf es dich kosten für deine Nachbarschaft und so weiter und so fort? Bist du bereit zu hinken? Also es kostet dich was. Gottbegegnungen kosten uns was. Sie kosten uns unser altes Leben. Weil theoretisch, wenn du Gott begegnest, dann hat es immer das Potenzial, Transformation zu beinhalten. Ich feiere es, wenn Menschen Gott begegnen und sagen, hey, ich bin Gott begegnet. Okay, was ist passiert? Weiß auch nicht. Okay, gib mir dem mal ein Jahr, schauen wir mal, was passiert ist. Weil eine Gottesbegegnung muss irgendwo was Praktisches mit sich bringen, dass du tatsächlich auch verändert wirst. Ansonsten frage ich mich, okay, was war das? Okay, ganz ehrlich, ich kitzel meine Kinder auch und das Outcome ist nichts als nur Freude. Das ist okay. Aber das Outcome war Freude und Gemeinschaft, Intimität. So eine Begegnung muss jetzt nicht gleich irgendwas, weiß ich was, für Früchte haben. Es kann einfach Freude und Intimität haben. Aber sie hat definitiv eine Auswirkung. Und das ist mir wichtig in dem, wo wir reingehen, weil wenn wir sagen oder wenn ich sage, Fearless ist eine Encounter Church, dann hat das natürlich mit unter anderem, das bringt das Gewicht mit, okay, wir wollen Gott begegnen. Wir wollen zusammen Gott begegnen. Und es gibt so ein paar Geschichten, die Gott mir aufs Herz gelegt hat für heute Morgen, in der Kürze gestern. Und die erste Geschichte finden wir in 1. Samuel 10. Da geht es um Saul, der ein prophetisches Wort bekommen hat. Und Saul bekommt ein prophetisches Wort, als er unterwegs ist, um was zu tun für seinen Vater, der nämlich seine Esel verloren hat. Und sein Vater damals war schon einer der erfolgreichsten Krieger in Israel und so weiter. Und Saul war von stattlicher Statur. So sagt man das, glaube ich. Ja. Und definitiv war er einfach nur als Sohn gehorsam und ist unterwegs gewesen, das zu tun, was sein Vater ihm gesagt hat, die Esel zu finden, die seinem Haus oder die seiner Familie weggelaufen waren. Und der erste Punkt von mir ist, manchmal müssen wir nicht die extra, die außergewöhnlichste Dinge tun, sondern einfach nur gehorsam sein. Und dann wird Gott uns da treffen. Weil was passiert ist, er ist Samuel begegnet, auf dem Weg dahin. Das war nicht seine Mission, einem Propheten zu begegnen, aber er ist einem Propheten begegnet. Und der Prophet hat ihn zum König gesalbt. Einfach nur, weil einer gehorsam war und das getan hat, was sein Vater ihm aufgetragen hat. Okay, kannst du gehorsam sein, ist der Punkt. Kannst du gehorsam sein und einfach was tun, was Gott der Vater dir sagt, auch wenn es nicht im Rampenlicht stehen heißt. Weil ultimativ ist, wenn wir im Gehorsam Gottes laufen, wird der Prophet uns treffen und wird uns eine prophetische Ansage geben oder uns das zeigen, was in unserem Herzen ist. Und Saul bekommt diese Prophetie. Und jetzt sage ich vielleicht was Steiles. Ich glaube, ganz ehrlich, zumindest in der Kultur, wo ich unterwegs bin, wir lieben prophetische Worte. Wir lieben es, ermutigt zu werden. Wir lieben, wenn uns gesagt wird, wer wir in Christus sind und wie toll das sein wird in der Zukunft. Und das ist absolut cool. Aber das Problem ist tatsächlich, dass so Prophetien, ganz viele in der Kirche sind verletzt, weil sie tolle Prophetien haben, aber eben nicht das erleben, was die Prophetie gesagt hat. Und jetzt sage ich was anderes, was Steiles, was ich gleich hier lesen werde, ist, wir können so viel coole Prophetien haben, wie wir wollen. Wenn unser Herz nicht verändert wird, dann hat die Prophetie, das Wort nichts zu landen. Und dann wirst du lange warten, bis die Prophetie eintrifft. Erster Samuel 10. Da nahm Samuel die Ölflasche, goss sie auf seinen Kopf, küsste ihn und sagte also zu Saul, ist es nicht so, dass ich dich, der Herr, zum König, zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt habe? Und dann tut er ihm, oder ich lese einfach, wenn du jetzt vor mir weggehst, wirst du zwei Männer finden bei dem Grab Rahels an der Grenze Benjamins, bei Zelzach. Die werden zu dir sagen, die Eselinnen sind gefunden, die du zu suchen ausgezogen bist. Und sieh, dein Vater hat die Sache mit den Eseln fahren lassen und sorgt sich um euch und sagt, was soll ich wegen meines Sohnes tun? Und wenn du von da weitergehst, wirst du zu der Eiche Tabor kommen. Dort werden dich drei Männer treffen. Warum? Drei Männer, okay. Alles hier drin ist prophetisch. Obwohl es eine Geschichte ist. Warum trifft Saul drei Leute? Ja, zu einfach fast schon. Naja, und dann wirst du drei Männer treffen, die nach Bethel zu Gott hinaufgehen. Einer trägt drei Böcklein, der andere drei Laib Brot, der dritte einen Schlauch mit Wein. Sie werden dich freundlich grüßen und dir zwei Brote geben. Die sollst du von ihren Händen annehmen. Danach wirst du zu dem Hügel Gottes kommen, wo die Wache der Philister ist. Und wenn du dort in die Stadt kommst, wirst du eine Schar Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen her Psalter, Pauke, Flöte und Harfe und vor ihnen her, also die spielen das, und sie werden weissagen. Und der Geist des Herrn wird über dich geraten, sodass du mit ihnen weissagst. Da wirst du in einen anderen Menschen verwandelt. Wenn bei dir nun diese Zeichen eintreffen, dann tu, was dir vor die Hand kommt, denn Gott ist mit dir. Und dann erklärt es, dass es tatsächlich passiert ist. So, was passiert? Also Saul kriegt eine Prophetie und dann sagt der Prophet aber, du wirst einer Schar von Propheten begegnen. Also du wirst einer Atmosphäre begegnen, die eine Prophetenschar kreiert in ihrem Worship. Deswegen liebe ich auch hier unseren prophetischen Worship, weil der eine Atmosphäre kreiert, wo du in einen anderen Menschen verwandeln kannst. Weil das heißt ja hier, Saul hat eine coole Prophetie, aber er muss zuerst in den Menschen verwandelt werden, den Gott in ihm sieht, damit er die Prophetie ausfüllen kann. Könnt ihr mir folgen? Und diese Schar von Propheten, das war nicht irgendwie was Hergelaufenes, die kamen von der Schule. Sondern ich glaube tatsächlich, dass ein Ökosystem, eine Ekklesia, eine Kirche, eine Schar von Propheten, sag ich mal, repräsentiert, wo prophetischer Lobpreis eine Atmosphäre erfüllt, wo Menschen in genau das verwandelt werden, das Gott in ihnen gesehen haben, damit sie das tragen, wofür sie lange schon gerufen sind. Ich glaube, das ist unser Auftrag als Vier. Das ist generell natürlich für die ganzen Kirchen, aber ich glaube, das ist der Herzschlag. Ein Raum, eine Atmosphäre mit Gott zu prägen, zu kreieren, wo Menschen verwandelt werden in ihr göttliches Design, damit eben diese Deklaration, die Gott über ihr Leben gesprochen hat ihr Umfeld verändert. So leise, entweder glaubt er mir nicht. So, das ist passiert. Die Realität zeigt mir aber, oder beziehungsweise das Problem war, wenn wir hier die Geschichte weiterlesen, dass Saul eifersüchtig wurde auf David und die Bitterkeit in ihm hervorgebracht hat. Und dann heißt es, dass ein böser Geist auf ihn kam, der ihn gequält hat. Und er jedes Mal aber, wenn er in die Atmosphäre der Propheten kam, wieder geweissagt hat, wieder in sein göttliches Design verwandelt wurde. Und dann war es wieder eine Zeit gut und dann kam wieder Eifersucht und Bitterkeit auf ihn, weil er eben nicht gelernt hat, das richtig zu verwalten. Es ist so cool, wenn wir Gott begegnen, aber wenn wir nicht lernen, diese Begegnungen mit Gott zu verwalten, damit sie unseren Charakter, uns verändern, dann sind es coole Begegnungen, zu denen wir zurückschauen, wo wir irgendwie uns stolz irgendwie was drauf einbilden, aber die nicht, die keine Relevanz haben, aber die eben nicht den Einfluss bekommen, die sie eigentlich haben könnten. Oh. Das ist fast so. Was mein Punkt ist hier drin. Du kannst die coolsten Begegnungen haben. Leute, ich komme aus einem Haus. Ich war auf einer Schule 3 Jahre lang. Ich habe Gold regnen sehen. Ich habe gesehen, wie es auf der Bühne regnet, ohne dass es ein Loch gibt. Ich habe es gesehen, wie es in meinem Auto regnet. Und alles war zu. Draußen hat es nicht geregnet. Kalifornien, schönster Himmel. Sag mir so, warum machst du mich nass her? Ich will einfach bei dir sein. Ja toll, okay, jetzt schau anders machen. Aber wir haben alles Mögliche erlebt. Ich habe einen Kumpel gehabt, der hat eine Dreiviertelstunde in Sprachen für einen harten, sorry, wenn du zum allerersten Mal in der Kirche bist, schieb's einfach beiseite. Aber der hat 45 Minuten für ein Hammergebet, dass er an der Wand stecken bleibt. Kleben, bleibt. Ohne nichts. Wir haben immer wieder für so Münzen gebetet, dass sie an der Wand hängen bleiben damals, weil wir einfach mit dem Heiligen Geist, wir wollten einfach experimentieren. Hey, okay, der Hammer ist hängen geblieben. Das war der Erste, der immer beim Feuertunnel war, immer prophezeit. Homosexuell heute und will nichts mehr von Jesus wissen. Ich könnte dir leider, und das bricht mein Herz, hunderte Stories erzählen. Allein von Leuten, die ich kenne. Hammermäßig. Du denkst, du liebe Zeit, Junge, hat der ein Korn. Zeichen und Wunder und so weiter. Nach einer gewissen Zeit, nichts mehr. Stellt alles in Frage. Haben wir einen Ort, können wir einen Ort schaffen, wo Menschen nicht nur ein tolles Wort bekommen, nicht nur eine Begegnung mit Gott haben, sondern einen Ort schaffen, wo du verwandelt wirst. Das ist mehr wie nur eine Berührung. Ich bin leider mit so vielen Pastoren in Kontakt und ich wurde schon eingeladen, in Kirchen zu predigen. Die haben danach Buße getan und haben gesagt, wir haben dich eigentlich nur eingeladen, um zu checken, ob alle so von der Schule sind, wie die da waren, oder tatsächlich auch andere anders sind. Und ich habe das Haus richtig repräsentiert. Und sie haben Buße getan und gesagt, okay, sie geben dem nochmal eine Chance. Bin erst jetzt wieder jemand begegnet, ein Pastor, der gesagt hat, die Leute von der Schule, alle sind gleich, wir haben schon so viele durch. Es bricht mein Herz, weil das sind Leute. Ich liebe das Haus, wo ich herkomme, bitte versteht mich nicht falsch. Aber wenn du in einer Atmosphäre bist, wo du berührt wirst und es nicht ein Ort wird, und es für viele ist ein Ort, wo du verwandelt wirst. Für mich war es ein Ort, aber es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung. Und Saul, der hätte der beste König für Israel sein können. Aber es ist eine Entscheidung, sich zu demütigen und immer wieder das zu verwalten, was du bekommen hast. Ich sage manchmal in manchen Predigen, bild dir doch nichts auf deine Autorität ein. Die ist uns gegeben als Söhne und Töchter. Bild dir doch nichts ein. Setz sie ein. Es ist so leicht, stolz zu werden mit den Sachen, die wir begegnen, wo wir Gott begegnen. Du kannst an einen Ort kommen, wo du förmlich Gott kennst. Es ist so familiar, so, Gott zu kennen, ist es schon gewöhnlich, dass hier ein cooler Worship ist. Es ist schon gewöhnlich, dass ich hier reinlaufe und ein prophetisches Wort kriege oder geheilt wird oder sonst irgendwas. Leute, lass uns nie an den Ort kommen. Was ich gelernt habe in den ersten Wochen, wo ich in Bethel war, ist, dass Gott zu mir gesagt hat, du kannst jetzt hier reinlaufen und irgendwann wirst du nicht mehr weinen, weil ich da bin, weil es normal für dich geworden ist. Oder du kannst in deinem Herzen entscheiden, jedes Mal, wenn du hier reinläufst, danke Jesus, dass ich hier sein darf. Danke, dass es ein Privileg ist, dir mit diesen Menschen zu begegnen. Danke Jesus, dass ich unter so einer Leidenschaft, unter so einer Salbung sitzen darf. Und das habe ich gemacht. Und was ist passiert? Also ich will mich nicht als was, aber die richtige Herzenshaltung ist wichtig, damit wir Gottes Begegnungen richtig verwalten. Ich war erst vor kurzem laufen mit unserem Hund. Wir haben ja jetzt einen Hund. Und es tut mir gut, auch ab und zu mal draußen zu sein. Und ich bin eine gewöhnliche Strecke gelaufen. Und da bin ich schon, immer mal wieder gelaufen. Und auf einmal, als ich laufe mit Gott, riecht's nach Popcorn. Ich bin nicht mal der Popcorn-Liebhaber unbedingt. Und da war jetzt niemand, der Popcorn gegessen hat, war auch kein Maisfeld oder sowas, weiß ich was. Und ich habe mich ertappt, dass ich gemerkt habe, boah, cool, habe ich das hier, Hammer. Wow. Ich bin einfach weitergelaufen, bis irgendwas in meinem Herz gesagt hat, hey, das war Gott. Ich bin zurückgelaufen und habe gesagt, danke Jesus, dass du hier bist. Was willst du mir sagen? Ich glaube ganz ehrlich, wir alle haben so Momente in unserem Alltag, wo Gott uns unterbrechen will, wo Gott uns begegnen will. Das muss nicht nach Popcorn riechen. Das kann alles möglich sein. Jetzt sind wir wieder beim Fürchten. Fürchtest du Gott genug, dass du kurz innehalten kannst, dass du fragen kannst, was willst du von mir? Und selbst wenn er nur sagt, hey, ich will eigentlich nur deine Aufmerksamkeit, Gott. Das ist das Herz, das Gott sucht. Ich bin da nicht perfekt drin. Ich habe gemerkt, ich bin weitergelaufen. Aber ich habe Muße genug gehabt. Okay, ich halte jetzt nicht nur an, irgendwo anders, und sage, okay, Herr, ich bin zurückgelaufen. Es war mir was wert. Es hat mich ein paar Schritte gekostet, wie immer. Okay, nächste Bibelstelle. Philipp hat sie schon zitiert. Ich habe nur noch ein paar Minuten, also ich renne da ganz kurz durch. 1. Mose 28. Aber Jakob zog von Beersheba aus, machte sich auf den Weg nach Haran und kam an einen Ort. Da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stelle, legte ihn an sein Kopfende und legte sich dort schlafen. Und er träumte, und siehe, eine Leiter stand auf der Erde, die berührte mit der Spitze den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand oben drauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub auf der Erde werden. Und du sollst nach Westen, Osten, Norden und Süden ausgebreitet werden. Und in dir und deinen Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet werden. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Und will dich wieder in dieses Land zurückbringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles erfülle, was ich dir gesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sagte er, gewiss, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Das ist das, was Philipp vorher gesagt hat. Wie oft war ich schon in Atmosphären und so viele Dinge haben mich abgelenkt und Gott war ich da und wollte mir begegnen. Und er sagt dann, und er fürchtete sich und sagte, wie heilig ist dieser Ort. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den Stein, den er an das Kopfende gelegt hatte, und richtete ihn zu einem Gedenkstein auf, goss Öl oben drauf und nannte die Stätte Bethel. Zuvor aber hieß die Stadt Luz. Und dann letzter Vers. Und dieser Stein, den ich zu einem Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Interessant, was der Jimmy vorher gesagt hat. Okay, Jakob nimmt einen Stein, legt sich darauf und begegnet dem Himmel. Offener Himmel, Haus Gottes, weil Engel auf und niedersteigen. Hier ist eine Beschreibung, wie ich ganz ehrlich mir das Haus Gottes vorstelle. Wenn wir ganz oft vom Haus Gottes reden, denken wir von Kirche. Und ich glaube ganz ehrlich, das kann eine Kirche sein. Eine Kirche, die den Stein, Jesus ist doch unser Eckstein, oder? Die ihn an den richtigen Ort legt, damit das Haupt, er selber und wir als Leib bei ihm zur Ruhe kommen können. Einen Ruheort kreieren, einen Ort kreieren, wo Gott beherbergt wird, wo er zur Ruhe kommt, damit Engel auf und niedersteigen, damit die Pforte des Himmels, damit der Himmel auf die Erde kommt. Das ist doch unser Wunsch. Wir beten das ja, das wird jeden Sonntag selbst in der Landeskirche gebetet. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann vergessen wir es unter der Woche wieder. Aber wie passiert es? Indem wir uns demütigen, unser Haupt niederlegen, zur Ruhe bei ihm kommen, in den Frieden Gottes einkehren und diese Stätte bringt eine Atmosphäre mit, die Transformation bringt. Diese Städte, Bethel, ja, im Kontext von hier, nicht dort, aber es war eine Begegnung, die das Land verändert hat. Das ist mein Wunsch, nicht nur, dass hier drin Menschen verwandelt werden, sondern dass ultimativ der Himmel die Erde berührt, sodass das Land verändert wird. Es geht nicht mal nur um dich, sondern es ist viel größer. Aber Gott sucht willige Herzen, die ihr Leben niederlegen, die Jesus an den richtigen Ort ihres Lebens hinbringen, damit eben der Stein, ja, wie zum Beispiel 1. Korinther 10, es heißt, dass Jesus war der Stein, der ja Israel in der Wüste verfolgt hat, wo Mose draufgehauen hat, dass dann Wasser rausgekommen ist. So, wenn du Jesus am richtigen Ort deines Lebens hast, versorgt er dich noch. Er ist mit dir. Das ist ja ultimativ, ja, das ist viel größer wie das, was wir denken. Aber wenn wir als Community, wenn wir als Kirche einen Ort schaffen, wo Menschen, die vielleicht prophetische Worte bekommen haben, nicht mal von uns, aber einen Ort schaffen, wo mit Pauken und Tamburinen, ja, bitte nimm's nicht so, aber wo wir eine Atmosphäre kreieren, wo Menschen verwandelt werden in das, wie sich Gott gedacht hat, weil wir nicht irgendwas Religiöses tun oder irgendwie, sondern theoretisch einfach bei Gott zur Ruhe kommen. Einfach unser Haupt an ihn niederlegen. Ist das nicht das, was Johannes getan hat? Also der Jünger Johannes. Er hat seinen Kopf an Jesus, seine Brust gelegt, oder? Und er war auch derjenige, der geschrieben hat, er ist der Jünger, den Jesus sehr geliebt hat. Aber ich glaube tatsächlich, Gott sucht Menschen, die richtige Herzenshaltung haben, die ihren Kopf, die sich an ihn lehnen oder in ihm zur Ruhe finden, eine Atmosphäre aufgrund dessen kreieren, die ihm vertraut und die glaubt, dass alles möglich ist. Und das kreiert ein offener Himmel, wo alles möglich wird. Ich glaube tatsächlich, das größte evangelistische Tool, das wir haben, ist die Gegenwart Gottes. Okay, wenn wir ein bisschen weiter blättern, kommt die letzte Geschichte für heute zumindest schon. Und hier nochmal diese Frage: Bist du bereit, für Gott zu hinken? Fearless, bist du bereit, für Gott zu hinken? Und in 1. Mose 32, Abvers 25, da heißt: Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Als er sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, schlug er an das Gelenk seiner Hüfte, und das Hüftgelenk Jakobs wurde während des Ringens mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber er antwortete: Ich lass dich nicht gehen, es sei denn, dass du mich segnest. Er fragte ihn: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Also früher war Jakob nicht so ein beliebter Name. Alles gut, heutzutage ist alles easy. Aber Jakob war früher Lügner und so weiter. So als er das gesagt hat, wie er heißt, hat er auch gleichzeitig seine Identität preisgegeben. Weil Namen damals Identität beschrieben haben. Und deswegen sagt der Engel zu ihm, er aber sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Er gibt ihm auf einmal einen anderen Namen. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn: Sag mir doch, wie du heißt oder wie ist dein Name? Er antwortete: Warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob nannte die Stätte Pniel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. So, wir haben einmal Bethel, wo ein Land verändert wird aufgrund von einem Encounter. Und wir haben einmal hier, wo Jakob Gott begegnet, mit Gott ringt und deswegen, ganz ehrlich, für sein Leben lang hinkt. In Hebräer lesen wir das, Hebräer 11. Da lesen wir, dass er seine Kinder gesegnet hat über der Spitze seines Stabes, den er gebraucht hat, von dieser Begegnung an, ab dieser Begegnung an, weil er gehumpelt hat. Jeden Tag wurde er erinnert an diese Begegnung mit Gott. Was sind uns Gottes Begegnungen wert? Sind es Trophäen irgendwo, die wir aufgeschrieben haben, die wir auf irgendeinem Regal haben und irgendwie sagen können, ja, da bin ich Gott begegnet, da hat er das und das gemacht? Oder dürfen sie unser Mark und Bein, dürfen sie uns verändern, damit wir in das verwandelt werden? Damit unser Name verändert wird, unsere Identität verändert wird? Das ist meine Frage, ihr Lieben. Bist du bereit, fearless? Ja, Klaus Maaser hat letztens vor zwei Wochen, als wir hier Gottesdienst gesagt, fearless ist ein Ort, wo Sachen eingerenkt werden. Es tut weh. Das tut weh, aber hier, guck mal, hier wurde was dislocated. Es tut weh. Veränderung tut weh, aber bist du bereit, für Gott zu hinken? Das ist die Frage. Bist du bereit, dass dein Leben, nicht das, okay, das können wir auch falsch verstehen, aber dass du hinkst, aber es bringt mit sich, dass deine Identität verändert wird. Oder dass das Land verändert wird, das Gott dir gibt, das Gott uns gibt. Und das ist meine Frage heute an uns. Sind wir bereit, für Gott zu hinken? Interessanterweise war ich vor ein paar Tagen in einem Call mit Bill Johnson und so. Und Bill wurde gefragt, hey, welchen Menschen, welchen Leitern würdest du heute vertrauen? Und Bill hat gesagt, never trust a leader that doesn't limp. Dachte mir so, ich beschäftige mich gerade mit dem Ding und der haut so ein Ding raus. Never trust a leader that doesn't limp. Vertraue niemals einem Leiter, der nicht humpelt. Bist du bereit, für Gott zu hinken? Sind wir als Fearless bereit, für Gott zu hinken? Das ist mein Punkt. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich will beten, dass diese Gottesbegegnungen, selbst die wir heute Morgen hier erlebt haben und vielleicht du am Livestream erlebt hast, dass es nicht ein weiterer Encounter ist, wo wir uns stolz drauf lehnen können oder das letzte prophetische Wort, was aus uns werden soll oder sonst irgendwie, wo wir stolz irgendwie werden können, sondern dass wir ein demütiges Herz haben, uns eben auf Jesus zu stützen, bei ihm zur Ruhe zu kommen, damit eben dieser offene Himmel uns transformiert in das, was Gott für unser Leben sich vorgestellt hat. Und Jesus, ich bete heute Morgen, dass Fearless so ein Raum wird, wo prophetischer Worship stattfindet, wo dieser Wein, wo diese Zieglein, wo diese prophetischen Symbole, die dich repräsentieren ein Stück weit, stattfinden, Jesus. Wo Menschen in eine Community, in ein Haus kommen, das das Haus Gottes repräsentiert, im Sinne von einem offenen Himmel, von der Pforte zum Himmel. Und die deswegen sagen müssen, selbst wenn sie mit anderer Realisation gekommen sind, Gott ist hier, du liebe Zeit. Ich habe es eigentlich gar nicht erwartet, dass er mir so begegnet oder dass er hier ist. Jesus, ich bete, dass deine Gegenwart der Veränderungsindikator von diesem Haus ist, Jesus. Und nicht nur für uns Ältere, sondern auch für unsere Kinder, Jesus. Dass sie mit dem aufwachsen, in deiner Gegenwart verändert zu werden, zu prophezeien, dich zu hören, dich zu sehen, Jesus. Ich bete regelrecht, Jesus, dass dieses Haus hier bekannt wird, genau für diese Sachen. Jesus, dass wir Menschen hier haben, die deine Gegenwart so sehr lieben, hier rausgehen, nicht nur mit einem prophetischen Wort, sondern verändert dem Menschen rausgehen, die dann ein Land verändern, ihr Land verändern, Jesus. Und Heiliger Geist, benütz uns als Transformatoren, Jesus, als Menschen, die ihr Land verändern, Jesus, die ihre Familie verändern, die ihr Haus verändern, so dass wirklich unsere Häuser zu Häusern der Apostelgeschichte werden, wo Menschen dem Himmel begegnen, wo Menschen dir begegnen, wo Menschen geheilt werden, in Sprachen sprechen und so weiter und so fort. Jesus, ich bete wirklich. Es ist mein Herzensanliegen, dass wenn du uns hier drin begegnest, es nicht irgendwas wird, wo wir stolz irgendwie werden und dann nirgends mehr gebraucht werden, weil wir Überflieger sind oder sowas, sondern wir eine demütige Haltung haben. Wir lernen, was es bedeutet, dich zu tragen, dich zu kennen, dich zu fürchten. Und aufgrund dessen, Jesus, wir wirklich Veränderung bringen, Jesus. Unser Land braucht Veränderung, unsere Stadt braucht Veränderung. Jesus, ja, selbst unsere Familien, alles braucht dich, Jesus. Und wir haben die Antwort, Jesus. Danke, Jesus. Sag doch mal noch ganz kurz zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du mich erwählt hast. Vor Grundlegung der Welt hast du mich erwählt. Deine Herrlichkeit zu tragen. Jesus, ich danke dir, dass du in meiner Schwachheit stark bist. Ja. Ich danke dir für das Privileg, dass ich deine Wohnstätte bin. Und wo immer ich hingehe, der Himmel die Erde berührt, weil du in mir wohnst. Amen.
Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.